Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW 3.
Brand Trust Box Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Wir sind in der KW3, wir sind im Jahr 2025, das habt ihr schon in den letzten Folgen gehört natürlich. Aber wir haben jetzt mal wieder eine richtige Live-Folge, wo es um die aktuellen Themen der Woche geht im Marketing- und Markenführungsbereich. Ich habe euch auch noch gar nicht so richtig begrüßt, ne? Ihr seid natürlich zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Und ja, ich habe ein paar schöne Themen natürlich vorbereitet. Ich habe zwei Aufreger der Woche. Und ich habe zwei Marken, naja, die sich endgültig vom Markenhimmel verabschieden werden. Und dazwischen gibt es noch ein paar andere Themen. Zum Beispiel habe ich eine Marke dabei, die sich schon so richtig in meinem persönlichen Ranking nach vorne arbeitet, kann man vielleicht sagen. Und für die ich vielleicht bald auch eine eigene Kategorie hier schaffen muss. Aber genug der Vorrede. Ich würde sagen, wir starten. Los geht's. Ja, die zwei Marken, von denen wir uns verabschieden müssen, die packe ich mal in diese Kategorie.
Die Smalltalk News der Woche.
Und zwar, so klammheimlich verschwindet einer der großen Marken unserer Zeit, über die wir sehr, sehr viel diskutiert, geredet haben, die wir auch ja durchaus bewundert haben, die verschwindet jetzt eben aus diesem Markenhimmel. Und zwar Nokia. Nokia ist ja eh nur noch in Anführungsstrichen, aber auch das ist ja immer noch ein großes Geschäft, eine B2B-Marke. Und auf dem B2C-Bereich, das heißt also im Bereich der Handys, haben sie 2016 ein kleines Comeback hingelegt und zwar mit Hilfe von HMD Global, die sich dann nochmal überlegt haben 2016, komm, wir holen Nokia mal wieder so richtig nach oben, wir holen die wieder in die vorderen Rankings der Handyhersteller und wollen an die guten alten Zeiten anknüpfen. Hat leider überhaupt nicht funktioniert, mag auch vielleicht daran liegen, dass HMD Global vielleicht nicht so einen richtigen Plan hatte, wie man mit dieser Marke umgeht, außer irgendwie sich an das Thema Nostalgie zu knüpfen. Auf jeden Fall verschwindet die Marke jetzt komplett, weil auf der Webseite, wo man anscheinend noch Handys aussuchen konnte bei HMD, eben diese Nokia-Handys auch aussuchen konnte, und dort gibt es jetzt nur noch einen kleinen Verweis, wo man sieht auf einer Unterseite, dass es noch Nokia-Handys gibt. Wenn man die dann versucht, dort zu kaufen, dann wird eben gesagt, dass es diese anscheinend nicht mehr zu kaufen gibt. Ja, so klammheimlich und echt irgendwie auch fast schon traurig, verschwindet eben eine der spannendsten Mobilfunkmarken in diesem Handybereich, jetzt also komplett aus dem B2C-Bereich. Ja, kann man vielleicht gar nicht viel mehr sagen, außer dass ich wirklich sagen würde, so ein bisschen die Strategie hat gefehlt. Ich habe jetzt nicht unheimlich tief mit HMD Global und den Ansätzen für Nokia auseinandergesetzt, mag aber auch einfach daran liegen, dass darüber gar nicht so richtig bekannt wurde. Das heißt, das könnte ja schon darauf schließen, dass man abgesehen von Nostalgie nicht so eine richtige Strategie hatte. Weil wenn man in diesem Bereich dann denkt, mal wieder so richtig in die Phalanx der Starken, also schon wahrscheinlich Huawei, Samsung, LG wahrscheinlich zum Teil auch noch und natürlich allen voran Apple, wenn man in diese Phalanx rein will, dann braucht man schon irgendeine Idee. Und da braucht man wahrscheinlich neben einem emotionalen Nutzen, der vielleicht irgendwo bei Nokia noch gegeben sein könnte, so ein bisschen Sicherheit, ein bisschen Orientierung, braucht man wahrscheinlich auch einen starken funktionalen Nutzen. Und meine These wäre, dieser funktionale Nutzen hat bei Nokias Handys wahrscheinlich jetzt in dem Comeback-Versuch komplett gefehlt. Und dann kommen wir zu einer zweiten Marke, wo wir eben einen Abgesang vorbereiten mussten in dem Zuge. Es war schon länger bekannt, dass Tupperware Insolvenz angemeldet hat, insbesondere in den USA. Und da war aber noch die Frage, wie geht man denn mit den weiteren Ländern um? Weil Tupperware war, oder in Deutschland sagen wir ja Tupperware, in Deutschland eben als Tupperware war diese Marke noch existent. Das heißt, es war noch nicht ganz klar, wie denn diese Marke im deutschen Markt weitergeführt oder eben auch nicht weitergeführt werden würde. Und bis zuletzt hat man bei Tupperware in Deutschland noch gekämpft und hat gesagt, man versucht die Lizenz von Tupperware aus USA eben zu bekommen und am deutschen Markt auch weiterhin zu agieren. Jetzt wurde eben bekannt, nein, Tupperware wird auch in Deutschland keine Lizenz mehr halten und dementsprechend wird diese Marke auch in Deutschland verschwinden. Über die Gründe dieses Abschieds, den wir jetzt hier vornehmen müssen, warum eben Tupperware nicht mehr so gut funktioniert, wurde wahrscheinlich schon viel gesprochen. Ich persönlich muss dazu sagen, mir ist es immer ein bisschen zu einfach zu sagen, man hat so mit diesem Direktvertrieb irgendwie ein Problem, also dieser bekannten Partys, weil ich auch sage, Partys funktionieren ja bei Thermomix oder auch bei so Putzmitteln und so weiter. Provin heißt das, glaube ich, immer noch ganz gut. Deswegen ist dieses Direktvertrieb-Thema, glaube ich, nicht das Problem. Ich glaube wirklich, dass es an der, sage ich mal, Relevanz der Marke liegt und an der Überlegung, wie wir diese Marke in diese Neuzeit bringen. Und da ist das Thema Direktvertrieb aus meiner Sicht nicht das Problem, sondern eher, dass man bei Tupperware so fernab des Nutzens, und da haben wir wahrscheinlich einen überbordenden funktionalen Nutzen, aber dass man es dort nicht geschafft hat, neben diesem funktionalen Nutzen auch einen emotionalen Nutzen aufzubauen. Das heißt, wirklich so eine Bedeutungsebene einzuführen. Warum eigentlich Tupperware und warum nicht irgendwelche günstigen IKEA-Alternativen oder meinetwegen auch Discounter-Alternativen, die man irgendwie überall bis hin zu Tchibo auch nachgeworfen bekommt. Das heißt also, hier ist die emotionale Bedeutung ein Problem. Und das habe ich auch mal vor ein paar Jahren analysiert. Bei Tupperware ist es schon so, dass man eigentlich diesen emotionalen Nutzen, diese überbordende Bedeutung auch hat, aber man lässt sie nicht so richtig stattfinden. Wie zum Beispiel, dass Tupperware ja durch eine Frau groß geworden ist und diese Mission, diese große Geschichte dahinter, die wurde meiner Meinung nach irgendwie nicht mehr so richtig weitererzählt und nicht mehr in eine Neuzeit geführt. Und das ist für mich das Versäumnis bei Tupperware, Tupperware, dass man es irgendwie nicht geschafft hat, in der Neuzeit trotzdem eine Relevanz zu haben und nicht das Thema Direktvertrieb. Das möchte ich mal aus meiner Sicht zumindest deutlich machen. Und dann kommen wir zu dieser Kategorie.
Die Zahlen der Woche.
Und da müssen wir über eine aktuelle Studie von Publicis sprechen, die sich mal damit auseinandergesetzt haben. Ja, wie relevant sind denn Marken für gewisse Generationen? Ja, großes Thema, große Zielsetzung, relativ kleine Stichprobe, muss man dazu sagen. Aber das möchte ich jetzt hier mal gar nicht so weit ausbreiten. Man hat sich vor allen Dingen mit den Generationen auseinandergesetzt und der Forschungsfrage nachgegangen, wie wichtig sind Eigenmarken und wie wichtig sind diese richtig großen Marken für die unterschiedlichen Generationen, also von der Gen Z bis zu dem Babyboom. Und überraschenderweise, und das ist wahrscheinlich schon ein bisschen die Kernerkenntnis aus dieser Studie, ist es so, dass die Gen Z sich deutlich markenaffiner zeigt als zum Beispiel die Babyboomer. Man könnte ja überlegen, dass es genau andersrum ist, weil insbesondere ja die Babyboomer natürlich über entsprechende Mittel sozusagen verfügen über ihr Leben jetzt hin und die Gen Z natürlich eher jetzt gerade die ganz, ganz Jungen, die teilweise sich ja noch im Studium befinden, also man hat bis zu 18-Jährige mit in die Studie genommen, dass dort einfach die Mittel gar nicht so groß sind, dass man ja die typischen Marken eben auch kaufen kann. Allerdings wurde hier nach der Markenpräferenz gefragt und die Studienmacher gehen davon aus, dass gerade so diese Affinität zu Social Media und der dortigen Markenwerbung eben dazu führt, dass die Gen Z eher markenaffin ist, als es die Babyboomer sind, die ja nun wiederum auch bekannt sind dafür, durchaus auch preissensibel zu sein und auch so ein bisschen die smarten Käuferinnen und Käufer zu sein. Und dementsprechend das so eigentlich die Kernerkenntnis, dass ja die Gen Z sich bei Markenprodukten affiner zeigt als gegenüber Eigenmarken. Und das ist schon eine wichtige Erkenntnis, wie ich finde. Zumindest sollten wir sie mal mitnehmen. Man muss ja, wie gesagt, solche Studien habe ich ja öfter auch in den bisherigen Studien immer mal wieder gezeigt. Man muss die immer mit einer gewissen Vorsicht genießen und immer genau auch einordnen. Ja, woher kommt das? Was wurde da betrachtet und so weiter? Aber ich nutze solche Studien schon gerne, um einfach mal zu zeigen, ja, das ist eine Erkenntnis und es kann auch mal eine andere Studie genau in die andere Richtung gehen. Ich glaube, man muss es aufnehmen, für sich interpretieren und im Blick einfach haben und da sozusagen immer wieder offen sein. Aber das, wie gesagt, hier die Kernerkenntnis, gerade übrigens bei Süßwaren, Produkten, da greift die Gen Z gerne zu den Markenprodukten und eben proportional mehr, als das die Babyboomer zum Beispiel tun. Und dann kommen wir hierzu.
Die Marketing-Themen der Woche.
Und da muss ich jetzt schon mal ja über eine Marke sprechen, die vielleicht immer mehr, ja wie gesagt, in meinem eigenen Ranking so nach oben sich steigert und nach oben weiter aufsteigt. Und zwar geht es um O2. O2 hatte ich im letzten Sommer eigentlich so mit dem Höhepunkt hier mit reingenommen, wo sie ja mit Pauken und Trompeten dargestellt haben, hey, wir werden jetzt die Marke im Telekommunikationsbereich, die so richtig kundenorientiert sein wird. Und damals habe ich ja das erstens sehr kritisch gesehen, habe auch übrigens die Idee dahinter, also beziehungsweise diese neue Leistung, die sie damit verknüpft haben, diesen O2 Paystop, habe ich ja zu Genüge hier auseinandergenommen, wo ich sage, das kann eigentlich gar nicht sein, dass das eine Kernleistung ist, dass man einfach sagt, nach 2 Jahren, wo man sein Handy abbezahlt hat, sagen wir dir auch, du hast dein Handy abbezahlt und nehmen nicht weiterhin in der Abbuchung diese Handyzahlung sozusagen mit drauf. Also das sehe ich eigentlich, wie gesagt, habe ich öfter hier betont, eigentlich als typischen oder einfach notwendigen Geschäftssinn. Das ist eigentlich, also alles andere ist einfach komplette Kundenverarsche. Aber gut, genug zum O2-Paystop, was dann O2 schon vor Weihnachten gut gemacht hat, habe ich auch drüber gesprochen, dass sie ihren Bestandskunden eine SMS gesendet haben und dort nochmal gesagt haben, ich glaube, ihr kriegt irgendwie Datenvolumen nochmal geschenkt zu Weihnachten und zwar als Bestandskunden. Und jetzt geht O2 die nächste Ebene ein und zwar targeten sie jetzt nicht nur Bestandskunden, sondern auch Neukunden, allerdings trotzdem mit einer Bestandskundenorientierung oder beziehungsweise mit einem Vorteil, der insbesondere dann sich einstellt, wenn du langjähriger Kunde bei O2 bist. Und zwar machen sie das Ganze mit einer sehr guten Kampagne, wo sie das Ganze auch deutlich machen, wo man eine Konsumentin, eine O2 Kunden sieht, die sozusagen mit der Marke mitwächst. Also man sieht sie, glaube ich, als Studentin oder ähnliches, zumindest als junge Frau, und die wird dann natürlich dann im Laufe der Jahre älter. Man sieht, sie bleibt O2 treu und hat dadurch immer mehr Vorteile. Ihre Erwartungen steigen auch, ihre Anforderungen steigen auch, aber O2 geht eben diese Entwicklung mit. Sofern erstmal nichts Ungewöhnliches. IKEA macht das ja zum Beispiel auch, dass sie so zeigen, hey, wir sind so dein Begleiter fürs ganze Leben. Aber bei O2 ist insofern die Qualität schon eine andere, weil erstens, man kommt aus einer ganz anderen Zeit, wo man eben nicht so kundenorientiert ist. Das heißt also, da macht es schon Sinn, dieses Vorurteil mal aufzubauen und auch deutlich zu machen. Und der zweite Punkt, den ich schon spannend finde, ist die Botschaftenverdichtung, die man dort hat. Weil O2 sagt, das ist der Vertrag deines Lebens. Also wir stellen uns so auf, dass wir eigentlich der einzige Anbieter sind, mit dem du dein Leben lang wachsen kannst oder auch anders gesagt, bei dem du einfach dein Leben lang bleiben kannst. Und das finde ich erstmal von der Verdichtung der Botschaft her sehr smart. Und zweitens, sie verbinden das auch mit so ein paar Leistungsmerkmalen, zumindest in seiner Vorurteilsgebung. Ich habe das nicht alles so richtig wahrnehmen können oder nicht alles auch mal festhalten können, aber grundsätzlich ist das die Idee der Werbung. Das heißt also, ich gebe der O2 schon sehr, sehr viele Pluspunkte sozusagen oder ein gutes Zeugnis, wenn das sich jetzt wirklich auch für die Kundinnen und Kunden einstellt. Das heißt also, wenn du wirklich irgendwie Vorteile hast, wenn du mit dieser Marke mitwächst. Und ich sage mal grundsätzlich, aber schon für die Verdichtung der Botschaft kriegen sie schon mal hier, wie gesagt, ein gutes Zeugnis, eine gute Note ausgestellt, weil diese Botschaft macht es schon deutlich, passt natürlich auch zu dem, was sie auch die letzten Monate aufgebaut haben. Und du brauchst in dieser Telekommunikationsbranche, wo ja unheimlich, sage ich mal, viel Werbung, viel aufmerksamkeitsstarke Kampagnen dann auch publiziert werden, da brauchst du natürlich so eine klare Botschaft. Und da könnte diese Botschaft schon helfen. Das O2 aktuell Nummer 3 nur im Markt hinter der Telekom und hinter Vodafone. Da könnte so eine sehr, sehr verdichtete Botschaft schon dabei helfen. Einerseits, wie gesagt, diese Idee der Story weiterzuführen und andererseits auch deutlich zu machen, ja, wir sind eine wirkliche Alternative gegenüber Vodafone und der Deutschen Telekom. Deswegen wechsel zu uns. Ich werde das Thema weiter begleiten und beobachten und bin sehr gespannt, ob ich irgendwann mal vielleicht eine neue Kategorie für O2 hier einführen muss im Sinne von Neues vom Mediamarkt, dann vielleicht irgendwann mal Neues von O2. Und von O2 kommen wir hierzu.
Der Aufreger der Woche.
Und da haben wir gleich zwei Marken zu Gast. Das erste ist mal Mark Zuckerberg und Facebook oder Meta, besser gesagt. Die hatten ja schon für ein paar Aufreger die letzten Wochen gesorgt, Thema Faktencheck und so weiter. Da will ich gar nicht drauf eingehen. Was jetzt spannend ist, ist, dass jetzt so ein nächster Aufreger direkt auch folgt. Kann man aber auch diskutieren, ist es eigentlich ein Aufreger oder ist es einfach eine typische Reaktion oder die typische Entwicklung bei Meta. Und zwar wird Mark Zuckerberg knapp 5% seiner Belegschaft austauschen, und zwar gegen bessere Performer. Das heißt, er hat jetzt gerade bekannt gegeben, er wird so circa 5% der Low-Performer gegen möglicherweise bessere Performer austauschen. Das heißt also, diese Low-Performer werden entlassen, gekündigt, abgefunden, wie auch immer. Und dafür gibt es dann bessere Performer, die man eben aus der freien Wirtschaft versucht zu gewinnen. Idee dahinter ist natürlich, man möchte konkurrenzfähig bleiben, man möchte da weiterhin zu den Großen gehören. Und dafür brauchst du gerade in diesem dichten Digitalgeschäft natürlich die absolut besten Leistungsträger und kannst dir eben diese Low-Performer vielleicht nicht leisten. Ansonsten bist du relativ schnell vielleicht auch mal hinter den anderen großen Konkurrenten, die natürlich ähnlich agieren. Ja, soweit jetzt vielleicht nichts Ungewöhnliches. Ich kann nur dazu sagen, man sollte sich hier schon Gedanken machen bei Meta, wie man da vielleicht auch mit umgeht, wie man das kommuniziert, wie man das auch erklärt und so weiter. Gleichzeitig muss man vielleicht einfach sagen, die Kultur bei Meta ist wahrscheinlich schon irgendwie relativ logisch in diese Richtung getriggert oder gezeichnet. Das heißt, da wird niemand so richtig überrascht sein. Und diese Digitalunternehmen, bei denen, da eilt der Ruf ja auch oftmals voraus, dass man jetzt auch nicht der größte Kulturmacher ist, dem jetzt irgendwie Mitarbeitende über alles gehen, sondern dass man da vielleicht schon mal solche harten Entscheidungen auch trifft. Von daher jetzt nichts Ungewöhnliches, gar nicht so viel zu managen, aber zumindest schon interessant, wie man merkt, dass ja so gewisse Kategoriemarken halt auch immer mal wieder ähnlich agieren. Und ich glaube, das ist schon das Learning und definitiv etwas, worüber man mal reden sollte. Wie geht man denn mit Mitarbeitenden um? Und davon können natürlich schon alle, sage ich mal, zumindest learningtechnisch profitieren. Der zweite Aufreger der Woche ist nicht ganz so monumental und vielleicht auch kritisch zu sehen. Der kommt nämlich von Timothy Chalamet. Der war bei einer Filmeröffnung eines neuen Films, und zwar A Complete Unknown, wo es auch unter anderem um Bob Dylan geht. Und dort ist er sehr medienwirksam auf den roten Teppich vorgefahren. Und jetzt nicht so, wie man es vielleicht erwarten würde, in einer großen Limousine mit allem, was dazugehört, sondern einfach mit so einem Lime-Fahrrad. Also ihr kennt Lime auch von den Scootern. Und die haben ja auch Fahrräder, also so E-Bikes, die man ja irgendwo überall dann so mieten kann und schnell mal losfahren kann. Und er ist mit diesem Fahrrad bis auf den roten Teppich vorgefahren und wurde sogar auf dem roten Teppich damit abgelichtet. Natürlich lag dann die Vermutung nahe, dass ein großer PR-Gag von Lime, die haben ihn dafür bezahlt, dass er das macht. Nee, war nicht der Fall. Chalamet hat einfach wirklich aus gutem Grund auf so ein Fahrrad gesetzt, weil er gesagt hat, es ist Stau in London und er kommt halt nicht pünktlich zur Premiere. In dem Sinne also schon auch ein gewisser Gewinn für Lime, dass man hier sozusagen ja den Vorteil dieser Marke oder dieses Produktes dann einfach auch nochmal so schwarz auf weiß oder besser gesagt auf dem roten Teppich dann auch erleben konnte. Und das Interessante, und das war vielleicht so ein bisschen der Aufreger dahinter, war allerdings, dass Chalamet jetzt bekannt gab, er musste 65 Pfund Strafe dafür zahlen, weil er ja das Fahrrad mitgenommen hat, praktisch zur Premiere bis auf den roten Teppich, und es dort abgestellt hat, wo keine Parkzone war für dieses Fahrrad. Und da hat natürlich Lime gesagt, naja, für ein falsch abgestelltes Fahrrad gibt's halt 65 Pfund Strafe. Kann er sich wahrscheinlich leisten. Worauf ich jetzt noch hinaus möchte ist, wie ging Lime damit um, beziehungsweise wie gehen sie vielleicht auch in Zukunft um? Ich würde ihn ganz, ganz stark empfehlen, da mit einer gewissen Portion Humor damit umzugehen, das natürlich auch aufzugreifen, haben sie auf Instagram und Co. auch schon gemacht. Und ich würde jetzt Lime sagen, macht ein Posting nochmal dazu, sagt vielen Dank für diese geile PR-Aktion. Wir sind froh, dass du auf Lime gesetzt hast. Natürlich in dem Verkehr von London ist das immer eine gute Wahl. Und trotzdem, lieber Timothy, für dich gilt das Gleiche wie für alle anderen Kundinnen und Kunden auch. Wenn du dein Lime nicht abstellst, dort wo es eben gut wäre, wo es uns auch hilft, dann musst auch du Strafe zahlen. Das wäre eine wunderbare Möglichkeit, um so alle Faktoren, sowohl warum das Produkt gut ist, als auch wie man mit dem Produkt umgehen sollte, eigentlich dann auch, um das nochmal so ein bisschen zu erklären. Von daher, das würde ich jetzt Lime hier definitiv noch raten. Und zum Abschluss kommen wir noch zur geliebten Abschlusskategorie.
Das Fundstück der Woche.
Und ich nähere mich mal von der Problemseite, weil was ist ein durchaus bekanntes Problem? KI-Algorithmen sind, naja, ich sag mal nicht unbedingt immer sehr frauenfreundlich. Das heißt also, man sieht, dass KI-Algorithmen hier und da mal ein Problem damit haben, auch Ergebnisse auszuspucken, die sich an Bedürfnissen von Frauen zum Beispiel orientieren. Woran liegt das? Unter anderem daran, dass KI-Algorithmen oftmals von Männern programmiert werden. Das heißt, es ist ein bekanntes Problem, dass sie, ja, sage ich mal, nicht sozusagen ganz repräsentativ mit Frauen und Männern gleichermaßen umgehen. Und das liegt daran, dass es relativ wenige Entwicklerinnen in dieser Sparte eben gibt. Das heißt, Problem erkannt, jetzt müsste sich noch jemand draufsetzen und vielleicht irgendeine Art von werbewirksamer Aufmerksamkeit starker Werbung dazu machen. Und das hat eine Agentur aus Frankreich gemacht, wo es innerhalb dieser Agentur wiederum eine Bewegung gibt, die heißt Women at Artifact, die sich jetzt eben genau diesem Problem sozusagen mal gewidmet haben und gesagt haben, wir müssen noch irgendeine Art von Werbung machen, um darauf hinzuweisen, dass auch Frauen in der Entwicklung von KI, Algorithmen und Co. auch stärker repräsentiert sein sollten. Und jetzt ist der zweite spannende Fakt, nachdem ich ja ab und zu das Thema künstliche Intelligenz als Einsatz in der Werbekreation, in der Kampagnenkreation durchaus kritisch hier bemerkt und beäugt habe, möchte ich jetzt hier sagen, hier wurde das sehr gut genutzt. Und zwar könnt ihr euch den Spot so vorstellen, man trifft drei Frauen und das sind die KI-Assistentinnen, also Alexa, Siri und Co., die ja bekanntermaßen ganz oft Frauenstimmen haben, und die sieht man sozusagen als Menschen, wenn man so will, als Assistentinnen so getarnt, und die unterhalten sich darüber, was sie eigentlich für einen Mist machen müssen. Das heißt also, die eine Frau sagt, sie muss irgendwie Millionen von Terminerinnerungen irgendwie immer wieder kreieren oder Timer setzen, das ist glaube ich das Thema, oder sagt eben, ja, sie kriegt so richtig banale Aufgaben, und dann sagt Alexa auch wiederum auf, was sie für banale Aufgaben bekommt und so weiter. Das heißt also, irgendwie ganz lustige Herangehensweise, und was ich da vor allen Dingen eben schön finde, die Nutzung von KI ist erstmal, weil Artifact ist eine Agentur, das heißt kein großer Auftraggeber dahinter. Artifact hat wahrscheinlich deswegen auch ein relativ geringes Budget. Das heißt also, da ist Künstliche Intelligenz gut eingesetzt. Zweitens ist natürlich eine schöne Kreation draus geworden. Und drittens, es gibt ein echtes Problem, nämlich der nicht repräsentative Einsatz von Frauen in den KI-Entwicklungen. Und dementsprechend, also Problem ist vorhanden. Es ist auch eine Herausforderung vorhanden, warum man auch auf künstliche Intelligenz in der Kreation setzen sollte. Und herausgekommen ist ein sehr, ich sag mal, unterhaltsamer, durchaus nachvollziehbarer, lustiger Spot, der dieses Problem inszeniert, deswegen Aufmerksamkeit kreiert und im Optimalfall natürlich das Problem dann langfristig auch löst. Und dafür gibt es natürlich volle Punktzahl, und deswegen ist man auch in den Fundstücken hier vorhanden. Und mit dem Fundstück entlasse ich euch jetzt auch ins Wochenende. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Ihr habt genug zu diskutieren. Nokia und Tupperware, könnt euch erinnern. Und wünsche euch natürlich einen guten Start in die nächste Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao.